willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist ein Gespräch aus dem Bundeshaus mit interessanten Gästen. Heute mit dem Jürg Halter. Er ist Schriftsteller, bildender Künstler, Musiker, Kulturbeobachter, ganz älteren Leuten noch als Kuti MC bekannt, als Rapper. Jürg, danke vielmals, dass du gekommen bist. Wir wollen ein bisschen über Kultur, Kulturbetrieb reden. Du bist rund ein Vierteljahrhundert in diesem Betrieb unterwegs, eben, wie ich gesagt habe, in verschiedenen Rollen. Du hast immer wieder auch dich neu erfunden. Sag, was hat sich verändert in diesem Kulturbetrieb in der Schweiz über diese Zeit? Was würdest du sagen?
Ja, es ist nicht so einfach zu beantworten, weil es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich ist es, der bildnerische Kunst, der Musik und so weiter. Also, sagen wir mal, in der Musik hat sich natürlich durch die ganze Digitalisierung hat sich das massiv verändert. Also heute noch davon können, das Leben von Musik, die man rausgibt, ist echt fast nicht möglich. Und live ist so immer schwieriger geworden. Also die Konkurrenz ist wie grösser geworden. Und andererseits durch die Digitalisierung hat einerseits die Vielfalt wie zugenommen, aber gleichzeitig auch abgenommen. Also es scheint so wie ein Widerspruch, aber also sozusagen der Druck, dass man in eine bestimmte Schublade, ist sie auch noch so eine spezifische Jungschublade passt, ist wie grösser geworden. Also es hat auch mit diesen ganzen Algorithmen zu tun. Und in der Literatur, würde ich sagen, ist einfacher geworden, kürzer. Man merkt echt die ganze Institutionalisierung von Literatur. Oder? Heute gibt es fast keine jüngere Autorinnen und Autoren mehr, die nicht das Literaturinstitut gemacht haben. Und das tut sich auch entsprechend auf die Literatur abfärben, dass echt sozusagen viel mehr die Ich-Perspektive im Zentrum ist. Also man ist sozusagen nicht feig, über sich selber rauszudenken oder etwas anderes zu imaginieren. Also langt es oft zu einem Buch, wo man seine Biografie aufschreibt und dann ist fertig. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt. Und ich sage, in bildnerischer Kunst ist sozusagen das Politische wichtiger geworden. Also es gibt viel so aktivistische, politische Kunst, wo es mehr darum geht, dass man Kunst dazu benutzt, irgendwelche politische Botschaften zu platzieren. Das ist das eine. Und das andere ist sozusagen wie so eine Gegenbewegung, dass man ästhetisch in völlig sehr konventionelle Formen zurückgeht. Also sozusagen, ich nenne es mal so bürgerliche Kunst, die man schön nett präsentieren kann. Und eben andererseits so die politische Kunst, die aber meistens nicht mehr ist als aktivistische Kunst. Also, sie verwenden die gleichen Parolen, die man an Demonstrationen sieht, nämlich im Kunstkontext. Also, es passiert nicht eine Übersetzung oder sozusagen wie eine intellektuelle Mehrleistung. Es ist meistens recht flach. Und jetzt, wenn man schaut, so, an den Kunstbiennalen, passiert.
In Venedig, die ist
in Venedig das passiert zum Teil fast schon etwas völlig rückwärts gewandt, dass man sozusagen Kunst aus Ländern, die lange nicht im Fokus waren, also zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent und so weiter, dass man dort Arbeiten präsentiert, wo sehr so das Indigene im Zentrum ist. Also sozusagen das, was man früher aufbrechen wollte, also sozusagen das Verbindende zwischen den Kulturen und Ländern und Sprachen, dort findet auch der Rückschritt statt, also, dass zum Teil die Kunstmessen aussehen, wie man das aus den 60er Jahren kennt, also wo ich noch nicht ganz gelebt habe.
Genau,
ich auch. Wo man sozusagen in diesen Völkerkunden
genau, sieht. Genau, das wäre gerade dein Punkt.
Und das finde ich eigentlich extrem irritierend, weil es eigentlich so dem sozusagen dieser Behauptung von eben, wir sind auf Augenhöhe und Austausch und dem alles widerspricht. Also es ist sozusagen das Identitätspolitische ist sehr stark sichtbar, also eben vor allem so in bildnerischen Kunst. Mhm. Also,
wie erklärst du das? Also was ist passiert mit den Künstlerinnen und Künstlern? Wir haben auch, ich habe gesehen, wir sind ungefähr gleich alt. Ich meine, wir haben das erlebt, wie man das Unsere Generation hat es erlebt, wie wir das überwunden haben, wie wir gesagt haben, hey, jetzt machen wir Sachen zusammen. Du hast gesagt, wir pflegen den Austausch. Und die Schublade wollen wir eigentlich nicht mehr. Wir wollen das Gegenüber wahrnehmen als Mensch, als Individuum zuerst und nicht zuerst als Afrikaner oder Lateinamerikanerin oder Europäerin oder so. Was ist passiert in diesen Köpfen?
Ja, es ist eigentlich, Kunst hat sich eigentlich sozusagen, um es vereinfacht gesagt, gegen Individualismus entwickelt. Also sozusagen das, wo man ist, wo man nichts dafür kann, also zum Beispiel genau. Das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, der Herkunft, also für das, was man nichts dafür kann und auch nichts geleistet hat, wird, also nicht nur in der bildnischen Kunst, auch zum Teil auch im Literaturbetrieb oder Musikbetrieb, ist immer mehr ins Zentrum gerückt worden. Also wie das sozusagen wie eine Vorleistung wäre, obwohl man ja nichts dafür kann. Und einerseits habe ich natürlich Verständnis für das, weil es gibt die marginalisierten Gruppen, die lange zu wenig sichtbar waren und die sollen auch sichtbarer werden. Aber wenn es dann so schablonenartig passiert, dass eigentlich sozusagen nicht an erster Stelle Kunst gesagt, die künstlerische Position, die Eigenständigkeit, sondern das, was man ist, was man nichts dafür kann, dann wird es absurd. Mhm. Weil dann ist es eigentlich eine Umkehrung von rechter Identitätspolitik, wo man die Menschen einteilt in Herkunft, in Aussehen, in sexuelle Orientierung.
In Rasse.
In Rasse passiert sozusagen mit der linken Identitätspolitik. Es ist eigentlich eine Umkehrung. Es ist sozusagen einfach die Form von positivem Rassismus. Mhm. Und das ist natürlich zum Teil ist das so politische Voraussetzungen für das geschaffen worden. Also was wird gefördert, was sind die Förderbedingungen für Unterstützung von Kulturprojekten, von Kulturhäusern. Das sehen wir ja daran, wie die Awareness-Konzepte in Kulturinstitutionen immer länger werden, ausgefeilter und sich aber gleichzeitig zum Teil komplett widersprechen. Und ich habe das Gefühl, dass das die Entwicklung einfach kontraproduktiv ist, weil sie wiederum zu Ausschluss führt im Sinn von, dass sie sozusagen das Trennende betont und nicht das Gemeinsame. Und Ausschluss im Sinn von, wenn man die Entwicklung kritisch hinterfragt, dass man auch sozusagen als Problem markiert oder erkannt wird. Also sozusagen, man redet die ganze Zeit von Offenheit und der Diskurs ist wichtig. Aber wenn man auch gewissen Entwicklungen widerspricht oder das kritisch sieht oder differenziert kritisch sieht, dann sehen wir lieber, das ist vielleicht schwierig, die Person laden wir nicht mehr ein oder die Position ist problematisch, obwohl noch gar nicht das Gespräch hat stattgefunden oder ist gesucht worden.
Also das hast ja du erlebt. Das hast du wirklich, du hast, und zwar eben immer differenziert und auch nicht irgendwie, also du hast ja auch nicht eine riesen Sache daraus gemacht, weil du zuerst bist du Künstler, aber du hast einfach etwa die mal dich geäussert in dem Sinn wie jetzt. Und was ist denn passiert? Vielleicht kannst du uns etwas schildern oder so. Wie hast du das erlebt denn?
Ja, ich bin halt ich habe schon immer ein Autoritätsproblem gehabt. Ja. Also habe ich mich nie irgendeiner Ideologie oder sonst etwas anpassen. Ich bin echt ein freier Geist. Ich habe mich auch nie können in eine Partei hineinschicken. Also abgesehen davon, ich habe ja mit 16 ein Jugendparlament gegründet.
Okay, hier in Bern, oder?
In Bremgarten, ja. Bremgarten bei Bern. Und bin dort ein paar Jahre lang Präsident gesehen und habe auch teilgenommen an Jugendsessionen. Und bin auch in der Arbeitsgruppe zur Gründung eines Schweizer Jugendparlaments. Und der nächste Schritt wäre eigentlich gewesen, dass ich in eine Jungpartei beitritt. Aber ich habe schon dann gemerkt, also ich wäre jetzt eher in der linken Partei beitreten, in der Jungpartei. Aber ich habe schon dann gemerkt, dass mir das anpassen und beschränkt ist. Und ich habe schon gedacht, dass nicht gewisse Sachen werden ausblendet oder kann man nicht offen besprechen. Dann habe ich gemerkt, das würde mich in meiner Freiheit einschränken, weil ich bin höchst unbegabt in Selbstzensur. Und dann habe ich den Weg weiter in Kunst gemacht, wo mich natürlich von von meinem Vater aus schon immer begleitet. Also mein Vater, Grossvater, Urgrossvater, sind auch Glasmaler und Kunstglaser.
Sehr gewesen. Bekannt hier in Bern, muss man sagen. Ja.
Also mehr im Kunsthandwerkbereich, aber es hat natürlich mich gleich sehr geprägt. Und später in diesem Kunstbetrieb, wenn ich mich zum Beispiel gegen sagen wir mal, Rechtspopulismus oder wirklich eindeutig rechtsextreme Positionen geäußert habe, habe ich natürlich für das Applaus bekommen und so weiter. Aber als ich dann auch angefangen oder als ich dann auch linke Widersprüche erwähnen konnte, bin ich zum Teil angefeindet worden. Also eben zum Beispiel das Thema Islamismus, Blindheit bei den Linken, wo ich natürlich zum Teil Anfeindung erfahre, obwohl ich sehr präzise, sachlich und differenziert auf Fakten basierend meine Kritik geäußert habe. Und eigentlich auch von diesen Sachen nichts können widerlegt werden. Aber das ist auch oft so, wenn man etwas nicht widerlegen kann, dann geht man auch auf Person voll. Und versucht, Person zu diskreditieren und zu verleugnen. Und natürlich in den sozialen Medien passiert das grösste Teil anonym. Und also das habe ich halt immer wieder erlebt und erlebe es halt bis heute. Und dann gibt es natürlich den grossen Teil, also, oder einen grösseren Teil, von Leuten in Kultur sind, oder kann man sagen, im eher sozusagen im linken Spektrum, wo die Probleme zum Teil auch sehen oder mir in grossen Teilen zustimmen, aber sie äußern sich halt nicht aus Angst, weil sie halt einen Nachteil für sich
haben. Also eben Selbstzensur?
Ja, Selbstzensur. Also einerseits aus Angst, andererseits aber auch aus Bequemlichkeit. Weil man will ja nicht, wenn man sich in einem linken Umfeld bewegt, dort zu einer Figur machen, die halt nicht alles ungefragt mitmacht. Und darum sehen wir lieber nichts. Das ist Bequemlichkeit. Aber ich finde das eben, also ich könnte das gar nicht, weil ich finde, in erster Linie bin ich ein mündiger Bürger in einer Non-Demokratie und du auch die Werte verteidigen und dafür einstehen. Ich meine, seit ich mich in der Schule mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter befasse, habe ich eine extreme Ablehnung gegen Ideologie. Und je zugespitzere Ideologie, je absolutistischer, je gefährlicher wird es. Und also ich meine, aber natürlich habe ich mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Holocaust befasst und natürlich aber später aber auch mit dem Stalinismus Bücher dazu gelesen, die Auswirkungen. Und diese Zuspitzung, finde ich, sehen wir jetzt auf eine Art wieder. Also jetzt geht es ganz aktuell in den USA.
Ja.
Haben natürlich Trump sozusagen so ein unkontrolliertes, riesen, egomanes Baby, das man gar nicht mehr fassen kann, was es eigentlich will. Das ist eigentlich gar nicht wirklich ideologisch, sondern es ist echt eher im Zentrum. Aber nicht um so Hoffnungsträger, haben wir zum Beispiel in New York für eine Bürgermeisterwahl haben wir so einen jüngeren, linken, also demokratischen Muslim, der sich aber selber als Sozialist bezeichnet.
Gerade diese Woche, bei den Vorwahlen, hat er gewonnen.
Gerade die Vorwahlen ganz deutlich gewonnen. Und Slogans wie Globalize the Intifada, also eigentlich sozusagen der Aufruf zum Ermorden von Juden weltweit, in die dort verteidigen und rechtfertigen. Und ich meine, das ist eine Stadt, wo am meisten Juden leben, außerhalb von Israel. Und dass man auch so jemanden und so völlig leere Versprechen macht, ja, billige Supermärkte, gratis Verkehrsmittel und so weiter, ich auch so Versprechen macht, die er eh noch nicht halten kann, dass man auch so als Hoffnungsträger abfiert, ist echt völlig absurd. Ich sage immer, sozusagen eben der Rechtspopulismus bedingt den Linkspopulismus und umgekehrt. Aber beide tragen eigentlich zum Abbau der liberalen Demokratie bei. Und ist da für die liberale Demokratie. Wenn man nur Demokratie allein sagt, das finde ich falsch. Weil ich meine, gibt es irgendeine Diktatur auf der Welt, die sich Diktatur nennt? Die meint, es ist eine Volksdemokratie und so weiter. Also, wenn man nur Demokratie sagt, ist es unpräzise. Eine liberale Demokratie als Zusatz finde ich schon noch entscheidend. Und Und eben, es ist klar, ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal, eher im rechten Spektrum ist, oder rechtsliberal, konservativ, und dort sozusagen extreme Positionen davon kritisieren, wird man natürlich von gewissen Leuten auch angefeindet, oder? So, bist du jetzt links? Und ich kenne es halt so, dass ich bei gewissen Sachen heisse, bist du jetzt rechts? So, dann habe ich gesagt, geh doch echt auf das ein, was ich gesagt habe, und du das argumentativ widerlegen, anstatt irgendeine Behauptung aufzustellen, die nicht stimmt und nur davon ablenkt, dass du offenbar nicht fähig bist, mich faktisch zu widerlegen. Oder? Und ich meine, ich lasse mich von dem eigentlich nicht gross beeindrucken, aber ich merke natürlich, es hat natürlich gewisse Auswirkungen. Also jetzt gerade seit dem 7. Oktober 2023, wo ich mich halt schon klar auch gegen Antisemitismus äußere, also jetzt weniger direkt zum Konflikt selber, obwohl ich natürlich schon klar für das Existenzrecht von Israel einstehe, und aber gleichzeitig auch die Rechtsextremen in der Regierung von Israel kritisieren und auch die fundamentalistischen Siedler, die es zum Teil gibt. Aber halt einfach in dem Sinn Israel solidarisch bin, dass sie sagen, klar, Existenz auch Israel, und Hamas hat einen Überfall gemacht und das war ein Massaker gewesen, und auch die ganze Vorgeschichte. Natürlich gibt es auch natürlich Fehler von Seiten von Israel, aber das kann man jetzt nicht alles ausführen. Aber es hat ja immer wieder Friedensangebote von israelischen Seiten, die dann von den palästinensischen Führern abgelehnt wurden. Und abgesehen davon muss man mal wieder erwähnen, Palästina war nie eine Demokratie gewesen. Es hat nie Gleichberechtigung gegeben. Homosexuelle haben kein Recht gehabt. Es war verboten gewesen. Sie sind zum Teil umgebracht worden. Und das alles hat nichts mit der israelischen Politik zu tun. Das ist reine ihre eigene Selbstverantwortung. Oder? Also eben so die, wenn man von Free Palestine redet, fragt mich immer so, also, was stellt ihr euch denn vor? Es ist
Hamas-Diktatur.
Es war nie frei gewesen.
Genau.
Aber eben, ich habe mich einfach in erster Linie dazu geäussert, weil ich halt auch jüdische Freunde habe, die auch hier betroffen sind von dem zunehmenden Antisemitismus.
Obwohl sie vielleicht die israelische Regierung gar nicht so toll finden.
Es sind eher, also, Juden so aus dem, sagen wir mal, linksliberalen Spektrum. Aber wenn auch mir eine Mutter ein Foto schickt, wo ihr Kind auf dem Heimweg gemacht hat, wo an Schuh in Zürich steht, toten Juden mit T geschrieben, nur nebenbei, muss man feststellen, es betrifft uns unmittelbar hier, also Mitmenschen von uns. Und das dort, was ich natürlich dort in dieser Entwicklung auch kritisiert habe, ist auch das Schweigen von der Linken, also so die fehlende Solidarität, sozusagen die meist bedrohteste Minderheit der Welt, in der ganzen Weltgeschichte, nämlich Jüdinnen und Juden. Das gibt dort von Leuten, die immer sagen, wegen Rassismus und so weiter, einfach vor allem Schweigen ist gekommen, das habe ich auch kritisiert, und was natürlich wiederum dazu geführt hat, dass ich dann angefeindet wurde, dass man dann gesagt hat, ja, ich meine, zugespitztes Beispiel ist, als ein Mitglied der Kulturkommission der Stadt Bern öffentlich über mich geschrieben hat, fick dich, du grusiger Genozidverherrlicher. Also ich meine, das muss man sich vorstellen, Mitglied von einer Kulturkommission, die sich so äußert.
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, das ist ja dann öffentlich gemacht worden, man hat das debattiert, glaube ich, aber die Person ist, glaube ich, immer noch in der Kommission.
Nein, der ist auch ausgeschlossen worden, aber es hat schon
Es hat einiges gebraucht. Hast du sonst, einfach nur zum Konkreten werden, hast du Auftritt nicht bekommen, weil man dich kritisiert hat, oder hast du das Gefühl, man hat dich weniger beachtet, oder hast du weniger, vielleicht eben bei so einer Kulturkommission, weniger Projekte können einreichen, oder hast du es also richtig von deinem Beruf her gespürt?
Ja, das schon, ja. Also, jetzt eben zum Beispiel die Kulturkommission von Stadt Bern, muss ich sagen, das ist ja breit aufgestellt. Ich meine, die haben ja zum Teil Mitglieder mit jüdischen Worten. Das ist jetzt nicht, dass das, was der geäußert hat,
ja, Meinung für alle. Nicht. Ja, klar.
Also, ist schon ausgeschlossen. Aber jetzt nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, oder zwei, zum Beispiel Dampfzentrale in Bern, wo ich früher selber veranstaltet habe, Sachen immer beauftragt. dort bin ich zum Beispiel nicht mehr willkommen, aber es passiert natürlich eben oft so, dass eben Ort, wo man viel ist, war, dass man auch, sie sagen auch nicht, ich sei nicht mehr willkommen, sondern ja, sie sehen keinen Platz im Programm oder so, die sollen ja, Booking mitteilen. Es ist ja oft auch noch die Fähigkeit. Oder? Ja. Aber wenn ich sehe, was dort zum Beispiel letzte aktivistische Auftreten, wo öffentlich gesagt hat, ich bin Houthis, ich bin Hisbollah, ich bin Hamas und in den sozialen Medien schreibt, I don't fuck with Zionists. Und das alles öffentlich schon seit einem Jahr bekannt ist und der gleich eine Plattform dort bekommt, wenn, und er nicht mal ein Künstler ist, sondern ein sogenannter Menschenrechtsaktivist. Und ich wiederum, wo Künstler bin und seit Jahren und in dieser Stadt auch als Veranstalter extrem viel zum anerkannt. Kulturleben beitragen, genau. Ich auch nicht mehr willkommen bin. Mhm. Das ist das eine. Eben, und dann das andere ist natürlich zum Beispiel die Reitschule, wo ich früher, ich meine, ich habe dort eine Zeitschrift gedruckt, das ist so eine Literatur- und Kunstzeitschrift, ich habe dort Veranstaltungen gemacht, bin viel auftreten, aber ich meine, dort bin ich natürlich nicht mehr willkommen. Das wird natürlich auch nicht ausgesprochen, aber ich meine, was dort ja zum Teil für krass antisemitische Künstler sind auftreten und was dort an Antisemitismus geduldet wird, ist völlig jenseits, oder?
Mhm. Ja.
Also, noch ein konkretes Beispiel. Gern. Zum Beispiel letzten Samstag die Demo
da in Bern.
Die Free Palestine Demo in Bern, wo ja unter anderem die SP und die Grünen dazu haben aufgerufen. Ich meine, dort sind einfach eindeutige antisemitische Parolen im Chor gerufen worden. Es hat eindeutige antisemitische Transparenz gehabt. Es hat Islamisten gehabt, die sind mitgelaufen. Es hat Mullah-Anhänger gehabt, die mit der Mullah-Fahne, iranischen Fahne, sind mitgelaufen. Es sind nicht zwei, drei gesehen. Und ich meine, die Demo hat ein eigenes sozusagen Awareness-Konzept gehabt, was
dort wird
und war nicht. Und die Leute sind nicht weggeschickt worden. Und das ist jenseits. Und gibt es Cedric Quermuth, der noch vor
drei Jahren gehabt hat, ja.
Vor drei Jahren noch auf dem Bundesplatz, wo ich oben war, an Free Iran Demo teilgenommen und einen Exil-Iraner, der gegen das Mullah-Regime demonstriert hat, die unbedingte Solidarität hat versprochen. Und nachher, jetzt, drei Jahre später, auf dem Bundesplatz steht und sozusagen zu Anhängern von dem Mullah-Regime die Verteufelung von Israel mitmacht, wo ja, muss auch noch mal schnell erwähnen, das Mullah-Regime ist sozusagen das grösste Ziel ihrer Existenz, ist ja die Auslöschung von Israel. Ich meine, diese verlogene Doppelmoral, Perversion, finde ich unausstehlich.
Was ist echt passiert mit den Linken? Also ich meine, du hast jetzt ein paar Beispiele gebracht, wo letztlich Links und Islamismus zusammengehen, oder? Wir haben, du hast New York hast erwähnt, jetzt die Demo, der Kulturbetrieb ist erwähnt. Und es ist ja wirklich eine Entwicklung, sagen wir, von den letzten fünf, vielleicht nein, wahrscheinlich mehr, zehn Jahren, dass es auf der Linken den Blindspot, den blinden Fleck gibt, Islamismus oder islamistische Auswüchse. Und man sich oder sich sogar mit denen zusammentut. Man sieht es auch in Großbritannien, die Verknüpfung, oder? Einerseits geht es gegen Israel. Gleichzeitig, also was ist das für eine Verbrüderung? Weil, ich meine, der Sozialismus ist ja für das Gegenteil angetreten, für ein aufklärerisches Menschenbild, für das Individuum, für die Befreiung vom Individuum. Und jetzt ist es, man denkt nur noch in Kollektiv und irgendwie, man tut sich sogar mit einem Kollektiv zusammen, das Individuum bedroht, oder? Eine Frau im Iran, das ist ja einfach nicht lustig im Moment, oder? Da werden fundamentale Menschenrechte verstoßen und trotzdem eine solche Wermut tut mit denen auftreten.
Ja, aber ich finde es jenseits. Ich meine, ich habe eine Kollegin, die ist aus Syrien geflüchtet mit ihrer Familie von Islamisten. Ich habe einen Schriftstellerkollegen, der ist aus Bagdad geflüchtet, weil ein Theaterstück von ihm ist verboten worden. Also ich sage mal, mein Umfeld ist viel diverser als das von vielen Güppli-Sozialisten, Linken, die irgendwie in überteuerten Siedlungen wohnen und ihren gut bezahlten Job haben und von Solidarität leben, während sie als freie Künstler arbeiten. Und und die reden immer von Diversität. Mhm. Aber wenn ich dann schaue, was ihr Freundeskreis ist, merke ich, von Diversität ist eigentlich nicht viel. Mhm. Aber das auch nochmal neben. es gibt natürlich genug Beispiele von Vordenkern, von sozialistischen Vordenkern, die antisemitische Schlagseiten haben. Und sozusagen die Islamismus-Verharmlosung von Linken hat ja auch lange Geschichte. Ich meine, mhm. schon der Khomeini, der sogenannte Revolutionsführer, der ist ja in Europa im Exil sozusagen als Hoffnungsträger genau. Abgefeiert worden vom Foucault und so weiter. Der ist ja sozusagen als Befreiungsheld und so ist er dann von Paris nach Teheran geflogen, wo
1979,
er eine der brutalsten Diktaturen ever hat eingeführt und bis heute das Gedankengut durchgesetzt wird. Und also ich weiß gar nicht, wie man es schafft, in seinem Kopf die eigenen vermeintlichen Werte so komplett zu verraten. Ich weiß nicht, wie das geht. Also ich weiß nicht, ob man da sozusagen wie innerlich eine Funktion ist, wo irgendwie ein Teil vom Hirn abgeschaltet wird ob es irgendwie außerirdische Sonden eingepflanzt haben. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das schafft.
Ich habe eine These. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ich könnte mir aber vorstellen, weißt du, dass am Schluss, du hast vorher eben schön gesagt, du hättest nie können eben einer Partei beitreten können. Das ist aber Partei und Ideologie ist die Vorbedingung, überhaupt an die Macht zu kommen. Ja, ja. Und dann tust du eben genau, um das zu erreichen, musst du dir selber den Chip einpflanzen. Und es gibt ein, also das, für mich ist das auch ein wichtiges Zitat von Albert Camus, der hat ja immer unter dem Druck gewesen, von Jean-Paul Sartre, er soll letztendlich der kommunistischen Partei beitreten. Und er hat dann in einem Brief geschrieben, der Schriftsteller vom 20. Jahrhundert, wahrscheinlich auch der vom 21. Jahrhundert, der kann nie regulären Truppen beitreten. Er wird immer der Freischärler sein, der sich für die Unterdrückten einsetzt, aber das nicht zu einem ideologischen Kampf ausdehnt. Mhm. Bist du ein bisschen mehr Albert Camus als Jean-Paul Sartre?
Ja, ich bin sicher, eben, ich habe mich nicht, ich habe das noch nie können, mich in dieser Vereinigung beitreten, zu unterwerfen. Natürlich tue ich mich punktuell solidarisieren und die Free Iran-Bewegung tue ich natürlich bis heute in dem Sinn unterstütze. Oder ist da gegen Antisemitismus ein, aber ist da natürlich auch gegen rechten Muslimhass ein. Also muslimisch, ich brauche extra nicht das Wort Islamophobie, weil das ist ja ein Wort, das vor allem von Islamisten eingesetzt genau. wird, um Kritiker in der eigenen Reihe, also Muslime und vor allem Muslimas zu hindern, dass sie Kritik über so Mundtot zu machen. Mhm. Aber das ist noch
auch wieder es gibt etwas, so Side-Stories.
Das ist aber so Side-Stories, dass sozusagen viele Wörter brauchen, die sie gar nicht Geschichte dahinter kennen und die Begriffe einsetzen und eben gar nicht merken, dass sie dann sozusagen etwas dienen, was sie eigentlich ablehnen. Also so eben das eklatante Unwissen schockiert mich auch immer wieder, wo rum ist. Also, und auch eben die grösseren Zusammenhänge. Man ist sozusagen, man zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. Und gleichzeitig läuft man auch mit Anhängern vom Mullah-Regime. Und das Mullah-Regime ist einer der engsten Verbündeten von Putin-Russland.
Liefert Drohnen.
In der Ukraine werden Kinder getötet mit Drohnen aus dem Iran. Also, eben, ich denke mir auch, es ist eigentlich nicht so kompliziert. Also so intelligent muss man doch auch nicht sein, für die Zusammenhänge sehen. Aber ich weiß auch nicht, wie man
die
das
ganze, schafft. Weißt du, die ganze Identitätspolitik, ich habe manchmal das Gefühl, es geht eben um den Kern von der Aufklärung. Wir haben jetzt eigentlich in der Aufklärung, ist es eigentlich so, dass ich dich und alle anderen Menschen zuerst als Individuum wahrnehme und erst später noch als Berner, Schweizer oder eine Afrikanerin oder so. Und das ist der Rückschritt. Das, was die Linke, du hast es vorhin gesagt, sie verraten ihre aufklärerischen Grundwerte. Und irgendwie, ich frage mich auch, der Preis für die Macht, wenn man das aufgibt, dass man eben die Schublade nicht mehr hat und den Menschen zuerst als Individuum wahrnimmt, Der Preis wird horrend sein, weil es warten dann die, die das immer schon gemacht haben und die Aufklärung immer schon schlecht gefunden haben. Die warten vor der Türe, der Iran, der Herr Putin, die Chinesen, who else? Das ist einfach, wir müssen für das einstehen und dass die SP da nicht mehr hilft.
Ja.
Ist eigentlich tragisch, oder?
Ja, also ich finde es sehr tragisch, weil eben ich stehe für die Aufklärung ein, für die liberale Demokratie. Und vielleicht noch ein Aspekt, weil wir jetzt sozusagen die linke islamistische Verbindung, es gibt natürlich auch die rechte islamistische Verbindung.
Also, ja, die gibt es auch.
Also das sehen wir ja. Besonders in Deutschland, wo ja gewisse Exponenten von AfD, zum Beispiel mit den Grauen Wölfen, also die grösste rechtsextreme Organisation in Deutschland, also türkisch-fundamentalistisch-islamistisch rechtsextreme Organisation, zusammenspannen. Und natürlich zum Teil aus ganz pragmatischen Gründen, weil es gibt 5 Millionen Muslime in Deutschland, weil sie sozusagen dort auch Wähler finden. Aber es gibt natürlich auch die Verbindung, oder wo jetzt die AfD mit Putin hat und Putin wieder mit Iran. Und natürlich ist auch China ist immer der Hinger, wo ja sozusagen immer sich schön still halten, aber es ist ja ganz klar, auf welcher Seite sie sind. Also es ist die totale Ablehnung von liberalen Demokratie. Sie gehen intelligenter vor als zum Beispiel die USA oder Trump. Oder?
Genau.
Das finde ich eben auch so beunruhigend. Und dann gibt es natürlich, muss man auch noch erwähnen, gibt's auf der rechten Seite gibt es natürlich auch die, wo sozusagen der Antisemitismus auch nur benutzen, um sozusagen gegen links zu sein, aber gar nicht wirklich solidarisch mit Jüdinnen und Juden sind, weil in anderen Kontexten sind dann wieder so weltverschwörerische, antisemitische Erzählungen gebraucht. Aber das ist ja auch so etwas, dass zum Teil die Querfronten, wo man zum Teil an diesen Demonstrationen sieht, was passiert, ist ja etwas, was so zunimmt. Und es ist ja man sagt immer, ja, die Hufeisen-Theorie stimmt überhaupt nicht, ist so unpräzise. Aber wenn man in der Welt ausschaut, sie wird eigentlich immer wieder in der Praxis gezeigt.
Also, das muss man vielleicht auch sagen, dass sich irgendwie linke Ideologen
und rechtsextreme
viel näher sind, als sie vielleicht selber meinen oder wissen. Oder?
Weil ich meine, sie sind beide fundamentalistisch, sie sind beide gewaltbereit, sie tun beide keinen Widerspruch in den eigenen Reihen, sie treten beide meistens maskiert auf.
Und sie sind beide gegen Israel. Am Schluss?
Sie sind beide gegen
Judinnen und Juden.
Genau, das Antisemitische, was sie verbindet, und das andere ist auch, sie sind beide natürlich sehr so das männliche Heldenhafte ist im Zentrum, wobei das sich zum Teil bei den Linksextremen ein bisschen ändert. Man hat auch sozusagen Fundamentalistinnen, haben natürlich heute einen grösseren Einfluss als noch vor 15 Jahren. Das sehen wir ja an den Demonstrationen. Mhm. Und dort ist ja wieder so eine andere, völlig absurde Verbindung, dass die queer-feministische Szene nachher mit Islamisten marschiert. Gut, also die sie als erstes aufhängen.
Ja.
Klar, da gibt es auch wieder einen theoretischen Background mit der Judy Butler, die ja sozusagen die Unterdrückung von Frauen gleichgesetzt hat mit der Unterdrückung der Palästinenser. Und darum ist es ein gemeinsamer Kampf. Und sie hat ja die Hisbollah als linke Widerstand, also die Hisbollah und Hamas als linke Widerstandsbewegungen bezeichnet. Das ist ja auch so völlig selbstdestruktive Position. Und sie, die selber Jüdin ist, aber Israel hasst, aber ja, das hast du immer sozusagen die Minderheit oder die paar Positionen, wo nachher sozusagen, wo es mehr so aus Selbsthass raus, man nachher denen, die einen wirklich hassen, sozusagen in Karten spielt und mit denen mitläuft. Aber das, ich glaube, das ist mehr schon pathologisch.
Möglicherweise.
Eine völlige Hirnentfernung, die ist passiert.
Noch zurück zur Kultur. Was müsste im Kulturbetrieb ändern, zum Beispiel in der Kulturförderung? Du hast jetzt die Stadt Bern angesprochen, aber das gibt es ja dann auch auf kantonaler, auf Bundesebene. Was hast du das Gefühl, was müsste jetzt eine Nationalrätin oder ein Ständerat, der jetzt da zuschaut, was müsste ändern in der Kulturförderung vom Staat, damit das nicht die Entwicklung, die du beschrieben hast, so weitergeht? Weil sie ist nämlich am Schluss ist sie für Kultur irgendwo selbstzerstörerisch, habe ich ein bisschen den Eindruck.
Ja, klar ist sie selbstzerstörerisch, weil nachher all die, die Kultursubventionen wollen, abschaffen wollen, sagen, nein, ja, schau mal, was mit diesen Kultursubventionen passiert. Und darum ist die Entwicklung natürlich selbstzerstörerisch. Also, zuerst würde ich auch daran erinnern, Artikel 21 in der Bundesverfassung, die Freiheit der Kunst ist gewährleistet. Und nachher ein paar Minuten darüber nachdenken, was das heisst. Und dann von dem aus die Gedanken wieder entwickeln. Das würde schon mal helfen. Also, ich finde eben, Kunst soll wirklich frei sein, es soll eben divers sein, es soll vieles möglich sein. Und wenn man Kunst unterstützt und fördert, finde ich, das erste Merkmal ist das eine eigenständige Position, durch die neue Aspekte hervorrufen, durch die etwas thematisieren, was sonst kaum thematisiert wird, ist das etwas, was Kontinuität drin hat. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, über Qualität kann man sich natürlich immer streiten. Aber eben, wenn man das so, dass die Entwicklung von dieser identitätspolitischen Kulturförderung, die ja auch nicht überall im gleichen Mass passiert, aber die finde ich schon einfach sehr problematisch. Also, ich finde überall, wenn man gross schreibt, Inklusion, aber dann vor allem durch Exklusion auffällt, ist einfach der Widerspruch so offensichtlich. Man muss eigentlich sagen, wenn ihr mit öffentlichen Geldern das betreibt, ich meine, dann widersprechen ihr eigentlich doppelt.
Aber das heisst, du hast jetzt Luther, also weg mit den inhaltlichen Kriterien sozusagen und höchstens, so wie du jetzt eben gesagt hast, eben, ist es etwas Eigenständiges, ist es etwas Kontinuierliches, ist es etwas, wo der Skiwerfer auf etwas weniger bekannt ist. Also hast du irgendwie, du hast jetzt nein, mehr formell... Nein,
inhaltliche Kriterien, aber inhaltliche Kriterien ist ja nicht, was hat jemand für ein Geschlecht, was hat er für eine Herkunft,
aber das habe ich jetzt gemeint, also mit diesen Kriterien weg...
Also natürlich,
ich finde... Gut, es ist auch inhaltlich, wenn du sagst, ja, ist es kontinuierlich und so, okay.
Ja, aber natürlich, ich sage ja nicht, dass man das nicht so beachtet. Ich sage nur, wenn das Massgebende ist und das Zentrum ist, ist es problematisch. Und gleichzeitig gibt es ja auch wieder den Widerspruch in der Kulturförderung, dass man sozusagen immer betont, wie wichtig sind Minderheiten, aber so wie man sozusagen den Zugang zur Kulturförderung macht, ist es dann gleich meistens nur sozusagen die gebildet sind und so weiter. Also ich meine, wenn man das schon, es wird eben nicht mal ernst genommen, der eigene Anspruch. Mhm. Weil in gewissen Quartieren, in gewissen Gegenden, in gewissen Milieus, da weiss man gar nicht, so etwas gibt wie Kulturförderung. Also wenn nachher die eh schon privilegiert sind, die sind, die dann wiederum am meisten von Kulturförderung profitieren, das ist auch wiederum ein Widerspruch. Mhm. Und nachher finde ich auch grundsätzlich problematisch, wenn es so... Also was wird immer wieder betont, so die gesellschaftspolitische Relevanz.
Genau.
Und das heisst ja eigentlich, oft ist ja das sozusagen wie ein Zwang zur unmittelbaren Positionierung zu Themen in der Gegenwart. Oder? Mhm. Und ich finde, es muss eben auch Kunst... Also ich merke es ja selber, wenn ich etwas Neues anfange, ich weiss am Anfang noch nicht, wo es hergeht. Weil das ist für mich Kunst, das ist sozusagen eine Reise, es ist eine Entwicklung.
Auch eine innere Freiheit.
Ja, und eine innere Freiheit. Und in diesen Förderungsgremien ist es ja oft so, dass man möglichst genau schon muss sagen, was es ist, was man davon erwartet und so weiter. Und das ist für mich eben das Gegenteil von Freiheit, von Kunst. Also,
das Resultat muss man schon vorwegnehmen.
Ja, genau.
Und das wird dann beurteilt, ob man es dann finanziert oder nicht.
Ja, und das, also eben je nach... Genre im Film ist das natürlich ganz ausgeprägt. Da habe ich ein gewisses Verständnis, weil dort ist viel mehr Geld drin. Also,
es kostet auch viel und so.
Aber gleichzeitig kann man es ja auch oft gleich nicht sagen, was dann am Schluss funktioniert oder nicht. Es ist ein gleich Zufall. Aber eben, ich meine zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, das ja seit Jahren unterstützt ist. Dann hast du sozusagen die tausendste Ausstellung, wo eine Künstlerin oder eine Künstlerin abschmelzend einen Gletscher fotografiert und dann irgendwie so ein bisschen mit melancholischer Musik unterlegt. Und dann gibt es dazu ein Podium mit einer Klimaforscherin. Und ich sage ja nicht, dass das nicht so vorkommt, aber ich denke, also, wenn das tausendste solche Projekte verrascht, also, und dann hat man gleichzeitig von Diversität. Wo ist Diversität? Das ist nur das. Und da finde ich einfach, wenn man schon von Diversität redet, das soll man so ernst nehmen. Weil Diversität heisst für mich in erster Linie inhaltliche Diversität. Mhm. Mhm. Und der Fokus ist aber eben auf Diversität, was sozusagen Künstlerinnen und Künstler betrifft. Also eben für das, was sie nicht dafür können. Aber es hat eben in erster Linie um Inhalt gehen und dann erst um die Person selber. Und das würde auch dazu führen, dass man wieder mehr den Fokus auf den Inhalt legt und dort der Inhalt wieder diverser wird, wo man unterstützt.
Ich glaube, nur dann hat Kunst und Kultur macht einen Beitrag zur Demokratie am Schluss vom
Tag. Ja, finde ich auch.
Sonst ist es eben im besten Fall einseitig, im schlechten Fall ist es nur noch Aktivismus und nicht mehr Kunst. Oder?
Das ist ja aber oft das Problem, dass von linken Seite sie interessieren sich eigentlich für die Kultur, die sozusagen ihr Denken wie repräsentieren. Und gleichzeitig wissen sie ja, dass Kunst etwas frei sein soll. Also ich habe zum Teil, sagen wir mal, jetzt von bürgerlicher Seite gibt es mehr Offenheit. Also sozusagen, mach mal, also eben je nachdem, wie eine Stiftung aufgelegt ist, dabei ist, also sozusagen, wo man weiss, man muss etwas entstehen, es ist ein Prozess, man weiss nicht immer von Anfang an. Und dann gibt es auf der linken Seite zum Teil eben, wenn jemand zum Thema Nachhaltigkeit etwas macht, dann sehen wir, das ist sehr gut gewesen, obwohl es ja künstlerisch vielleicht völlig irrelevant ist, aber sie sagen, es ist sehr gut, dass das etwas ist, was wir in unserem Parteiprogramm andocken können und das dann entsprechend einsetzen können im Wahlkampf oder sonst eine Veranstaltung. Aber das ist eigentlich ein Missverständnis, oder? Und ich meine, da gibt es ja das Ganze, dass man sozusagen bei Themen, wo man sagt, es ist wichtig und dringlich, dass aber oft eine völlig oberflächliche Auseinandersetzung passiert. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Dass dann zum Teil eben Slogans, wo man an Demos sieht, eins zu eins im Ausstellungskontext vorkommen, aber es passiert weder ästhetisch noch inhaltlich irgendeine Übersetzung oder eine Weiterentwicklung.
Dann ist es aber eigentlich keine Kunst.
Aber das ist für mich, also das sage ich natürlich nicht, weil Kunst kann jeder Müll sein. Also das ist halt das Ding, wenn jemand behauptet, es ist Kunst, ja, dann sage ich nicht, das ist keine Kunst. Jawohl. Natürlich, für mich ist es eine schlechte Kunst.
Aber du erwartest eigentlich eben wirklich mehr als nur das Kopieren von Sachen. Ja. Und ich eigentlich auch. Für mich ist der Kunstbegriff ja auch, dass man das, was man antrifft in der Gesellschaft und in der Welt, dass man das irgendwie transzendiert oder einfach auf ein neues Level auflupft oder so, ja, irgendwie, und etwas daraus macht.
Andere Perspektive,
genau, auf umkehrt. Ein
Thema oder, ja, Widersprüche aufzeigt.
Also.
Aber es gibt für mich natürlich absolut, es soll auch die Kunstberechtigung geben, wo es sicher rein um Ästhetik geht. Aber es soll ja nicht, aber das meine ich, soll nicht immer an inhaltlicher Relevanz gebunden sein. Ich meine, wenn heute jemand immer noch Landschaften malt und dort wie neue Zugänge findet, dann hat das natürlich genau gleich seine Berechtigung. Mhm. Darum, die Freiheit von Kunst soll gewährleistet sein.
Das ist ein super Schlusswort. Jürg Halter, danke vielmals für das Gespräch. Wahrscheinlich müssen wir uns mehr mit Kunst und Kultur auseinandersetzen, um auf die Spur zu kommen, was der Beitrag von Kunst und Kultur in diesem Jahrhundert auch wieder ist, in diesem Land, ist für die liberale Demokratie ist. Merci vielmals für das Gespräch und danke fürs Zuschauen. Tun den Daumen nach oben da, einen Kommentar oder schreiben mir auf dominik.feusi@nebelspalper.ch. Schaltet ein, wieder, wenn wir die nächste Sendung haben. Danke und eine gute Zeit.